Letzte Woche berichtete hier Daniel über eine neue Studie der IG Metall-nahen Otto-Brenner-Stiftung unter dem Titel Medienmäzen Google, wie der Datenkonzern den Journalismus umgarnt. Wir hatten ja vergessen zu erwähnen, Daniel, dass du 2016 eine Veranstaltung moderiert hast, wo Google dir als Mitveranstalter Geld angeboten hatte. Du hattest vorausschauend was mit dem Honorar gemacht, um nicht in einen Interessenkonflikt zu gelangen?
Na, ich habe das Geld gespendet, also so, dass ich mich jetzt nicht von Google bereichern wollte.
Das klingt aber erstmal so, als seist du verrückt, weil du ja eine Leistung erbracht hattest. Aber letztlich sieht man interessanterweise, was Geld vielleicht doch bewusst oder im Unterbewusstsein für Blockaden auslösen kann. An der Recherche der medienkritischen Medienkolumne Altpapier beim Medienportal des Mitteldeutschen Rundfunks 360G.
Ja, absolut. Es gibt nämlich eine auffällige Koinzidenz zwischen der Berichterstattung über diese Studie und der finanziellen Unabhängigkeiten der Medien von Google, die darüber berichtet haben. Das haben die Kollegen vom Altpapier letztlich beobachtet. Oder auch anders, wer auf der Google Payroll steht, schweigt im eigenen Blatt auffällig über die Studie, bis auf den Tagesspiegel, den wir vergangene Woche auch gehört haben, und die Taz und die Süddeutsche Zeitung, die das am Donnerstag fast zwei Wochen nach der Präsentation der Studie nachgeholt hat. Aber vielleicht ist das alles Zufall. Der das für das Altpapier recherchierte und aufschrieb, Christian Bartels, ist uns jetzt zugeschaltet. Christian, du bist jetzt seit den späten 90er Jahren im Medienmetier journalistisch unterwegs. Ist das nur eine Koinzidenz, also eine Parallelität der Ereignisse, oder muss man einen Zusammenhang, eine Kausalität unterstellen?
Ja, es gibt natürlich solche Fälle schon seit es Medien gibt, denke ich, dass halt Medien nicht oder wenig über Institutionen, über Firmen oder Menschen berichten, von denen sie Geld annehmen. Was sich dramatisch verändert hat, denke ich, dass es eben solche wahnsinnig wichtigen Akteure wie Google früher nicht gab. Google ist ja sowohl als Suchmaschine als auch über sein Videoportal YouTube als auch als Hersteller des Mobilfunkbetriebssystems Android wahnsinnig wichtig für alle. Insofern kann man einerseits Medien, denke ich, keinen ganz großen Vorwurf machen, dass sie über solche Themen nicht berichten, muss es aber andererseits scharf beobachten, wer worüber nicht berichtet, und muss im Grunde schon einfordern, dass möglichst viel Transparenz, gerade was angenommene Gelder angeht, herrscht.
Und jetzt muss ich auch einen Disclaimer setzen. Ich hatte Christian Bartels eigentlich für ein Interview angefragt, weil die Altpapierkolumne am 8. November einen runden Geburtstag feiert. 20 Jahre Altpapier. Als ironischer Fingerzeig in der damaligen ersten Online-Tageszeitung Deutschlands, die Netzzeitung, als sie nämlich Altpapier verspottete, weil sie logischerweise Stunden in der Aktualität zurücklagen, die normalen Zeitungen. Eingeladen habe ich Christian nicht als Gegenleistung für die Möglichkeit, weil ich letzte Woche ein sogenanntes Geschenkpapier auf der MDR-Mutterseite 360G für das 20-jährige Altpapier verfassen durfte, sondern weil ich ein Faible habe für Wiederholungsinterviews. Denn vor 10 Jahren hatte ich Christian an dieser Stelle per Telefon zugeschaltet und gefragt: Wo sehen Sie sich denn in den nächsten 10 Jahren? Sie sind jetzt untergekommen auf evangelisch.de. Ist das ein finanzkräftiger Plattformgeber?
Naja, also wahnsinnig finanzkräftig kann ich jetzt nicht beurteilen. Also sie bezahlen uns ganz gut, so wie vorher andere, auch eher kleine Anbieter. Unsere zweite Heimat war ja dnews.de gewesen, im Grunde niederländischer Anbieter. Die erste Heimat war eben die Netzzeitung gewesen, die von Jahr zu Jahr weniger Geld hatte und auch leider an Bedeutung verloren hatte. Insofern sind wir sicherlich nie so ein Mainstream-Medium oder auf einer Mainstream-Seite gewesen. Und andererseits hat das eben immer ganz gut funktioniert. Und es gab immer so ein, zwei Interessenten fürs Altpapier. Und insofern ist es schon ganz erstaunlich, dass sich das 10 Jahre gehalten hat und auch durchaus denkbar, dass sich das noch 10 Jahre hält.
Christian, es hat 10 Jahre gehalten. Was ist das Erfolgsrezept trotz wechselnder Geldgeber?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, dass wir eben schon ganz gut mit dieser dynamischen Medienentwicklung, die ja in 20 Jahren, also gerade in den letzten 20 Jahren könnte man vielleicht sagen, eingesetzt hat und weiter voranschreitet, dass wir da schon inhaltlich ganz gut mithalten. Also immer versuchen, einen guten Überblick über all das, was in den zusammenwachsenden Medien wichtig ist, an allen Ecken und Enden zu geben. Und Vielleicht ist das das Erfolgsrezept.
Um das Ganze nochmal plastisch zu machen, Christian, wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag eines Altpapier-Kolumnisten aus? Denn das ist ja nicht nur Eigengeschöpf, sondern ihr screent ja tatsächlich die ganzen Medienseiten in Deutschland.
Ja, also das ist natürlich bei jedem Autor, jeder Autorin unterschiedlich. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich immer am Nachmittag des Vortages, für den ich das Altpapier schreibe, anfange. Man darf im Grunde nicht zu früh anfangen, weil man dann einfach zu viel Stoff hat, weil zu spät anfangen auch schlecht ist. Und weiß es nie genau, aber ich schreibe dann im Grunde so bis in den Abend rein und stehe dann am Morgen so um 6 rum auf und mache dann nochmal so 2,5, 3 Stunden den Textkörper fertig. Ist schon immer spannend. Ich vergesse auch immer, mich rechtzeitig um die Überschrift zu kümmern, die ja eigentlich mit das Wichtigste ist im Online-Journalismus, und um den Vorspann. Das mache ich dann immer eher notdürftig ganz am Ende. Aber irgendwann muss es dann halt fertig sein. Wobei man andererseits natürlich auch immer zu weiterschreiben könnte, weil ja immer zu was Neues reinkommt. Das ist auch immer so ein Spannungsverhältnis.
Dafür habt ihr ja den Altpapierkorb.
Genau, den halte ich auch für total wichtig. Da gab es immer mal wieder Ideen, den Altpapierkorb abzuschaffen, aber einfach um zu zeigen, dass wir eben erst während des Schreibens dann allmählich herausfinden, was jetzt die Top-Themen sind und mit welchen Themen wir uns ausführlich beschäftigen. Schon deswegen muss eigentlich auch der Altpapierkorb mit dem, was am Anfang auch mal eine Debatte war und was vielleicht am nächsten Tag wichtig wird, und was einfach auch lustig ist, das ist ja oft auch ganz lustig oder ganz kurios, dafür ist der Altpapierkorb schon auch ziemlich wichtig, denke ich.
Aber aus welcher Menge schöpft ihr denn tatsächlich dann das, was man vielleicht Extrakt nennen könnte?
Das ist offen, weil man ja im Grunde aus Twitter ja auch ein ganzes Altpapier machen könnte. Wir surfen natürlich schon die Medienseiten der Tageszeitungen ab. Wir haben E-Papers, viele Blogs. Der Audio und Video passt natürlich auch oft rein. Also im Grunde ist, also wir haben, um es vielleicht noch ein bisschen ausholen kann, wir haben schon auch den Medienbegriff auch ziemlich ausgeweitet. Also dass die ganze Netzpolitik, Digitalpolitik eigentlich auch unmittelbar dazugehört, weil sie die Medien wahnsinnig betrifft. Das ist ja was, was in den klassischen Medienressorts nicht immer so vorkommt und was wir aber schon auch oft im Blick haben. Und das erhöht natürlich die Menge der Quellen nochmal. Ziemlich gewaltig.
Findet ihr eigentlich genug Autorinnen und Autoren? Es ist ja doch ein sehr spezielles Genre, mal abgesehen davon, dass man ja quasi in der Nacht eine komplette Presseschau machen muss, dass dieses Frühaufstehen oder in die Nacht durcharbeiten, je nachdem, wie er das individuell organisiert, ist ja nicht jedem gegeben. Aber findet ihr für dieses spezielle Genre tatsächlich auch leicht Nachwuchs?
Gute Frage. Also im Grunde stehen wir selten vor dem Problem, weil es in der Tat so ist, dass alle Autoren und Autorinnen, also wir sind ja jetzt zurzeit 4 Autoren, 2 Autorinnen, eigentlich alle dann jahrelang dabei sind und selten jemand aussteigt, weil das eben auch schon einfach Spaß macht oder so eine Sogwirkung ausübt auf die Autoren. Aber andererseits haben wir auch immer wieder Leute gefunden, wenn es mal nötig war. Also es ist schon wahnsinnig speziell, das stimmt. Und es ist ja auch nicht nur eine Presseschau, es ist ja wirklich auch eine Medienschau, wo eben viel Audio und viel Video inzwischen auch längst da reinspielt und die ganzen sogenannten sozialen Medien natürlich auch. Aber im Grunde, also haben wir ein gutes Team, das ja auch dezidiert sehr unterschiedliche Ansätze und Ansichten verfolgt. Also es gibt ja auch eine vielfältige Landschaft an Autoren, die das ganz gut machen können.
Der Mitteldeutsche Rundfunk bietet seit September 2017 so eine Art öffentlich-rechtliche Stabilität. Ihr seid beim MDR bei 360G untergekommen. Ist das denn finanziell, würdest du sagen, auskömmlich? Und am Ende auch, der MDR gehört ja zur ARD, zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch unabhängig genug?
Ja, kann man kurz auf beide Fragen sagen. Also wir hatten, als wir das letzte Mal, das war glaube ich 2017, nachdem evangelisch.de die Kolumne nicht mehr bezahlen konnte oder wollte, wieder eine neue Heimat suchten, da hatten wir tatsächlich sogar mehrere ganz gute Angebote oder mehrere Interessenten. Wir haben uns dann auch bewusst für den MDR entschieden, weil wir aus unserer täglichen Arbeit auch wissen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja durch den Rundfunkbeitrag ganz gut finanziert ist, anders als viele andere Anbieter. Und wir haben uns aber auch von Anfang an ausbedungen, dass wir weiter so schreiben können, wie wir es vorher taten. Also durchaus scharf und kritisch, manchmal polemisch, und dass wir jetzt also nicht die Perspektiven des MDR oder der ARD einnehmen müssen. Und das haben wir also auch schriftlich zugesichert bekommen. Und da kann ich sagen, dass es auch keinen einzigen Fall gab, in dem jetzt irgendeine kritische Zeile oder irgendeine große Strukturkritik an den Öffentlich-Rechtlichen oder so verändert wurde. Also da denke ich, das müssen natürlich letztlich die Leser beurteilen, aber ich denke, wir haben uns die Unabhängigkeit schon gut gesichert.
Ja, tatsächlich habt ihr den Mitteldeutschen ja auch immer wieder kritisiert in euren Ausgaben. Als ihr zum MDR wechselte sozusagen, da habe ich mich einerseits für euch gefreut, dass es das Altpapier als auch einmalige Einrichtung in Deutschland weiter gibt. Ich glaube, da passt auch so ein bisschen das Bild, dass der Öffentlich-Rechtliche auch die Lücken stabil füllt, die der private Markt ja dann auch zunehmend lässt. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, wo ist denn bei Online-Angeboten sind die Sender dafür ja auch eigentlich verpflichtet, der Sendungsbezug des Altpapiers, ihr taucht ja nicht im Programm auf, bislang zumindest. Kann der MDR da nicht nachbessern? Also das Altpapier könnte doch zum Beispiel im Hörfunk durchaus auch ein Programmpunkt werden, so eine Art medienkritische Medienschau.
Ja, das ist eine schöne Idee. Also da haben wir jetzt, ehrlich gesagt, nicht so scharf drauf gedrungen, weil unser Anliegen schon war, dass wir das Altpapier im Grunde so weitermachen können, also formal weitermachen können, wie wir es bisher gemacht haben. Aber das ist natürlich eine schöne Idee.
Ja, vielleicht auch rechtlich möglich dadurch, dass eben der Sendungsbezug normalerweise ausgewiesen werden muss.
Ja, also wir laufen ja auch unter dem Stichwort Medienkompetenz und die Medienkompetenz, die darf und soll und muss ja von den Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, auch so bespielt werden, wenn ich da richtig informiert bin.
Der Sender hat mir tatsächlich, hatte diese Frage auch mal ganz offiziell beim MDR eingereicht, dann auch das Justiziariat eine lange Abhandlung geschickt, warum man glaubt, dass das auch ohne einen Sendungsbezug geht. Tatsächlich hat man dann auch verwiesen auf so eine Art Wir-über-uns-Berichterstattung im Sinne von Medienkompetenz fördern. Das sei keine ganz klassische Berichterstattung. Da ist sicher was dran. Ich persönlich würde aber schon sagen, dass das, was ihr jeden Tag leistet, nicht nur einzelne Postfächer erreichen sollte über euer Newsletter, sondern durchaus auch wertig genug ist, dass es beispielsweise auch bei MDR Kultur auftauchen könnte als regelmäßiger Programm.
Auch um die Wirksamkeit von Medienkritik zu erhöhen. Ich denke, das ist nach wie vor nötig. Ich weiß nicht, Christian, ob ich in 10 Jahren zum 30. Geburtstag das Wiederholungsinterview führen werde, aber vielleicht ist ja Daniel dann noch dabei. Für diesen Zeitpunkt dann, welche Gedanken, Christian, sollten wir von dir zumindest in 10 Jahren noch einmal zitieren? Was wünschst du dir oder welche Hoffnung hast du?
Für das Altpapier jetzt oder für die Medien an sich.
Du bist frei in deinen Gedanken, aber wir würden die ganz gerne in 10 Jahren dann nochmal spielen und mit der Realität abgleichen.
Oh, das ist jetzt natürlich eine schwere Verantwortung, wenn man das voraus weiß. Also ich hoffe und wünsche mir natürlich und bin auch zuversichtlich, dass das Altpapier dann noch gibt. Und vor allem würde ich mir natürlich wünschen, dass es auch dann noch eine vielfältige Medienlandschaft gibt, die auch ein bisschen aus Europa bestimmt wird. Also das halte ich zum Beispiel für ziemlich wichtig und auch für ein Thema, das oft noch unterschätzt wird. Das Projekt einer europäischen Plattform, die den kalifornischen Konzernen, die sich jetzt nicht ersetzen soll, aber zumindest ein bisschen Paroli bietet. Und das wäre vielleicht eine schöne Perspektive, dass in 10 Jahren das Altpapier Teil einer großen europäischen Medienplattform ist.
Christian Bartels seit 2002 in diesem Team. Wir danken dir, wünschen alles Gute erstmal zum 20. und wir legen deine Gedanken auf Wiedervorlage. Aber jetzt erstmal natürlich Gratulation zum 20.
Ja, alles Gute.
Ja, vielen Dank.